Abend von meiner Seite aus. Vielleicht wundert ihr euch, dass ich heute hier bin. Vielleicht habt ihr den Simon erwartet. Simon hat mich vor einer Woche angerufen und hat gesagt, ja, er hat familiäre Probleme. Für ihn ist es einfach ein Problem, an zwei Orten zur gleichen Zeit zu sein. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihn nicht vertreten könnte. Genau, so bin ich heute Morgen hier. Ich möchte noch schnell beten. Danke, Herr Jesus und himmlischer Vater und Heiliger Geist, dass wir uns hier versammeln dürfen, um deinen Gottesdienst zu feiern. Dass wir hier sein dürfen, um dir Lieder zu singen, um dir unseren Dank, unseren Lobpreis auszudrücken. Aber ich danke dir auch, Herr, dass du hier bist, um uns zu begegnen. Dass wir dir nahe sein dürfen, so wie wir das in den Liedern auch gesungen haben. Dass wir ein Stück von deiner Größe und deiner Herrlichkeit erfahren dürfen. Und dass du uns jetzt einfach auch begegnen möchtest durch dein Wort. Schenk mir Gnade zum Predigen, so wie du es möchtest. Und ja, schenk du uns Gnade, dass wir das, was wir hören, auch umsetzen können im Alltag. Amen. Ja, ich möchte bei der Serie, die Wolfgang begonnen hat, beim Vater Unser, weitermachen. Und ich lese uns einfach jetzt mal den Text. Letztes Mal haben wir gemeinsam gebetet. Vielleicht können wir das ja auch noch das eine oder andere Mal jetzt noch machen. Aber ich dachte, heute lese ich es einfach mal vor. Aus Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Die Technik arbeitet noch fleißig. Matthäus 6, Verse 9 bis 13. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die ersten beiden Predigten, vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, wenn ihr dabei wart, oder diejenigen, die nicht da sind, wollte ich noch kurz sagen, oder kurz aufzeigen, um was es da ging. Es geht ja um das Vaterunser, und das war das erste Teil, Vaterunser im Himmel. Und Wolfgang hat auch ein bisschen ausgeführt, was wir dafür einen Vater haben. Was das bedeutet, wie wunderbar das ist. Und wie herrlich. Der ein oder andere hat vielleicht schlechte Erfahrungen mit seinem eigenen Vater gemacht und hat deswegen dieses Vaterbild ein bisschen schwierig oder ein bisschen verzerrt. Aber Wolfgang hat es uns so richtig deutlich gemacht, was es heißt, wenn man einen guten Vater hat. Einen Vater, der einen total lieb hat. Und das Beste für jeden Einzelnen will. Und das ist das Wunderbare. Dann letzten Sonntag ging es um den Namen Gottes. Geheiligt werde dein Name. Und in der Bibel sind Namen ja nicht nur eine Bezeichnung für irgendeine Person, sondern die haben immer auch was mit dieser Person selber zu tun. Die Charaktereigenschaften, die Arten, die Berufung, was auch immer. Und das ist etwas, wo wir in der westlichen Welt so überhaupt wenig damit anfangen können. Wenn wir jetzt vielleicht bei den Indianern wären oder so, da ist es klar, die haben das auch so, dass da eine vielleicht, weil der temperamentvoll ist, Donnergott heißt oder Donnerpfeil oder sonst irgendwas und so solche Bezeichnungen hat, aber bei uns ist das völlig fremd. Aber Namen haben wirklich auch was zu eine Aussage. Und wer sich damit beschäftigt, der hat in der Bibel wirklich eine Fülle an Erkenntnissen, die er da gewinnen kann und was man da rausziehen kann. Genau. Und heute geht es um drei Worte. Dein Reich komme. Und ja, wenn man so sich um das Gedanken macht, und ich habe da eine Vorlage bekommen, und interessant ist, dass ich ähnliche Schwerpunkte gesetzt hätte oder auch das so in etwa übertragen möchte, was mir Wolfgang geschickt hat. Wenn es um Reiche geht, dann haben wir vielleicht im ersten Moment vielleicht so den Blick, ja, wie es früher war mit den Königen. Wenn wir uns mal da vielleicht mal so kurz mal überlegen, wie stellen wir uns das vor, so früher so ein König oder ein Kaiser? In einer schönen Krone vielleicht? Mit einem tollen Thronsaal, wo er auf dem Thron sitzt und herrscht? Und dann das Königreich dazu? Viel Prunk und ganz toll ausgestattet, alles ganz toll gekleidet. Ist schon was Tolles, oder? Und wir haben auch einen König. Ein Reich, zu dem wir gehören dürfen. Und wenn man jetzt nochmal das Weltliche anguckt, wenn man jetzt, vielleicht heute sagt man jetzt weniger Königreich, weil es gibt nicht mehr so viele Königreiche und die Königreiche, die es noch gibt, da haben die Könige nicht mehr so viel zu sagen oder Königinnen. Die sind eigentlich mehr oder weniger nur noch Repräsentanten dieses Volkes. Die Macht liegt eigentlich eher dann bei den gewählten Leuten. Aber ich glaube, es gibt vielleicht noch das ein oder andere traditionelle Königreich, wo der König die Macht hat. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwo in Afrika gibt es vielleicht noch irgendwo oder vielleicht irgendwo in der Südsee. Oder sonst irgendwo weit, weit weg von uns. Und bei uns, wenn man jetzt statt Königreich Land einsetzen würde, wenn ich jetzt einen Globus hätte oder eine Karte, dann könnte ich sagen, hier, da, das ist jetzt das Land Deutschland zum Beispiel, da sieht man die Grenzen, da, das ist Deutschland. Oder wenn man dann andere Länder dann sucht, ganz auf die andere Seite vom Globus geht, da ist dann Neuseeland und Australien. Kann man gucken, wie das aussieht, wie groß das ist, wo das liegt. Und da kann man immer sagen, genau das ist das Land. Das sind die Grenzen. Wenn ich denke zum Beispiel, ein ganzer Teil von unserer Grenze von Deutschland nach Frankreich ist der Rhein. Weiß man, auf dieser Seite hier, da ist Deutschland, auf der anderen Seite drüben, da ist Frankreich. Da ist es schön, ganz klar geregelt, da ist die Grenze und fertig. Aber im Reich Gottes ist es nicht ganz so einfach, da die Grenzen zu ziehen. Zu sagen, hier ist Reich Gottes, da ist nicht das Reich Gottes. Aber da komme ich jetzt später dann noch drauf. Aber wenn wir dieses Bild oder das vielleicht im Hinterkopf behalten und dann das vielleicht immer wieder mal übertragen auf das Reich Gottes, dann ist da hier von einem Königtum ja die Rede in der Bibel oft. Wenn es um Reich Gottes geht, geht es auch immer um das, dass da ein König ist, ein Herrscher ist. Und wie könnte es auch anders sein, wenn es um Gottes Reich geht, wenn es um das himmlische Reich geht, dann ist natürlich Gott der König, derjenige, der das Sagen hat. Und im Alten Testament war das relativ einfach, da war dieses Königreich mehr oder weniger auf das Volk Israel begrenzt. Da war nicht so viel Spielraum. Und deswegen möchte ich auch in meiner Ausführung heute Morgen hauptsächlich auf das Neue Testament eingehen, beziehungsweise auf das neutestamentliche Königreich. Genau. Im Neuen Testament wird das Königreich immer mit einem König oder einem Herrscher in Verbindung gebracht. Wisst ihr mit wem? Um wen geht es da, wenn es dann immer um den Herrscher und demjenigen, um den es geht in dem neutestamentlichen Reich? Wer ist der König? Jesus, genau. Es geht immer um Jesus und deswegen wird auch das immer wieder der Zankapfel sein. Genau. Und Jesus sagt ja auch, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das steht in Matthäus 27, Vers 11, wo Jesus vor Pilatus steht und gefragt wird, bist du der König der Juden? Und er sagt, ja, ich bin's. Da ist es noch alles Altes Testament, weil Jesus ja noch nicht gestorben und auferstanden war. Also war er der König der Juden. Erst im Neuen Testament kommen ja dann die Heiden mit dazu. Und deswegen haben wir dann auch am Kreuz oben die Anschrift gebracht, dass Jesus der König der Juden war, wo da gekreuzigt wird. Pilatus war zwar nicht so der Meinung, dass er der König der Juden ist, aber er war es tatsächlich. Und diese Herrschaft, die Jesus antreten soll, die wird im Alten Testament schon immer wieder mal vorausgesagt. Da heißt es zum Beispiel in Daniel 2, Vers 44: Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Also hier wird davon berichtet, dass Gott ein Königreich aufrichten wird, das ewig bestehen wird und das alle anderen Völker zermalmen wird. Das ist jetzt eine sehr bildliche Sprache, aber wenn wir jetzt in die Geschichte reingucken, dann sehen wir das. Zur damaligen Zeit waren die vorherrschende Macht die Römer. Die haben da in dem Bereich alles beherrscht. Das war die Autorität damals in der Welt. Und die haben auch ihre Macht ausgespielt. Es gab verschiedene, zum Beispiel den Nero, der hat die Christen verfolgt. Er hat gemeint, er könnte die ausrotten. Aber was ist passiert? Rom ist ein paar hundert Jahre später untergegangen. Da spricht heute keiner mehr darüber. Und die Christen, die sind bis heute noch da. Und haben sich über die ganze Welt verteilt. Überall. Also da sehen wir das Volk Gottes oder das Reich, das Jesus aufgebaut hat, das besteht wirklich über alles hinweg. Und kein Reich dieser Welt wird es je schaffen, das zu überwinden. Und auch ein David, der war ja damals König in Israel, das war der zweite König, den das Volk Israel hatte, wird auch eine Zukunft oder eine Prognose gegeben oder eine Zukunftsvorhersage für einen seiner Nachkommen. Und zwar, die Situation war damals, der König David hat gesagt, ja, ich wohne hier in einem ganz tollen Haus, ich habe einen schönen Palast. Und das Haus Gottes ist noch in der Zelthütte. Also die hatten ja damals, als sie durch die Wüste gezogen sind, die Bundeslage gehabt und dann haben sie ein Zelt darüber gebaut, so wie das für die Nomaden damals so üblich war. Die hatten ja überall solche Zelte. Und da haben sie natürlich für das Haus Gottes auch ein Zelt gebaut. Nach der Anweisung Gottes, genau wie das sein sollte, haben sie das ganz genau gebaut. Und die stand halt damals noch. Während das Volk ja schon sesshaft wurde und in richtigen Häusern gewohnt hat, mit Steinen gebaut. Und es war dem David ein Anliegen, dass doch das Haus Gottes auch jetzt schön wird. Und da wollte er ihm ein Haus bauen. Und dann kriegt er eine Weisung vom Propheten Nathan. Und da heißt es in 2. Samuel 7, Vers 12: Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Und der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Also da geht's darum, er soll nicht das Haus bauen, sondern ein Nachkomme. Und er wird einen Nachkommen zum König machen, der ewig herrschen wird. Sein Königtum festigen. Und wir sehen das in zwei Phasen. Zum einen, wer war jetzt der König David König in Israel?
Salomo.
Und was war das für einer? Woher kam der? Es war ein Sohn von ihm, genau.
Also, da sehen wir zum einen das, dass als David gestorben ist, ein Sohn von ihm auf dem Thron saß. Und der hat dann auch ein tolles Haus gebaut, also ein Tempel. Der salomonische Tempel. Und wir sehen das nochmals erfüllt dann in Jesus. Wenn wir nachlesen, den Stammbaum von Jesus, der wird immer auch auf David zurückgeführt. Und Jesus ist ein ewiger König. Auch wenn wir ihn jetzt hier nicht körperlich sehen können, ist er trotzdem da und hat seine Herrschaft angetreten. Und mit diesem Haus bauen, vielleicht erinnert ihr euch dran, was Jesus auch mal gesagt hat, ihr könnt diesen Tempel abreißen und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Mit dem Tempel hat er seinen Körper gemeint, dass sie ihn kreuzigen werden, dass er sterben wird und nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Also da sehen wir die Voraussage, die damals, ich weiß nicht genau, 1000 Jahre vorher gegeben wurde, sich erfüllt hat. Und diese Verheißung wird nochmal wiederholt. In Jeremia 23, Vers 5 heißt es, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Und Jesus herrschte in der Tat mit Recht und Gerechtigkeit. Es gibt keinen, der gerechter wäre als er. Und die Leute damals haben dann damit gerechnet, ja, wenn Jesus König wird, dann wird er ein Reich aufbauen, so wie die das damals kannten. Mit einem Palast, einem König, einem Hofstaat, mit einem Land, mit Grenzen. Und da wird er ja das nun herrschen und eben entsprechend wird es toll sein, weil ein gerechter König da sein wird. Einer, der es nicht nur ja für sich gut meint, so wie die meisten Herrscher dieser Welt, die meinen es einfach nur mit sich selber gut, damit möglichst ihre Kasse groß gefüllt ist, damit sie möglichst viel davon haben. Und wenn man da so die Diktatoren in der Geschichte durchgeht, da kann man schon manches sehen. Oder wo ihre eigenen Ideen immer wieder durchsetzen wollen. Wenn man an manche Länder denkt, wo bestimmte Ideologien vorherrschen, wo man das alles mit allen Möglichkeiten das durchdrückt. Alle sind gleich, nur ich bin gleicher. Ist das gut für das Volk? Ein Extrembeispiel ist vielleicht Nordkorea im Moment, wo ein Herrscher dran ist, der wirklich in Saus und Braus lebt, kann man fast sagen. Und der alles dafür tut, dass seine Macht gefestigt wird. Selbst wenn da ein Familienmitglied ihm in die Quere kommt, der wird kurzerhand abserviert. Und das Volk, ja, das muss halt entsprechend gefügig sein und alles mitmachen. Und da wird nicht zu sehr darauf geachtet, dass es dem Volk wirklich gut geht, den Armen, denjenigen, die vielleicht nicht so viel haben, sondern es geht einfach hauptsächlich darum, ja, wahrscheinlich seine Ideologie, seine Ideen, seine Vorstellungen, das, was er will, umzusetzen. Egal, ob es dem Volk nun gut geht oder nicht. Aber wir haben einen anderen König, der mit Liebe, der mit Gerechtigkeit herrscht. Und wenn wir im Neuen Testament weiterlesen, da wird ja Jesus immer wieder auch als Sohn Davids bezeichnet. In Lukas 1, Vers 32 und 33 heißt es, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit. Und seines Königstums wird kein Ende sein. Und auch im Neuen Testament sehen wir immer wieder, wie Jesus als Sohn Davids bezeichnet wird. Da kommen einem vielleicht die ein oder andere Stelle in den Sinn,
mir ist ganz spontan die Stelle in den Sinn gekommen, wo der, oder es waren zwei Blinde, wo am Wegrand waren und hören, da kommt Jesus vorbei und da sagen, Jesus, du Sohn Davids, hilf uns. Oder auch damals beim Einzug in Jerusalem, das können wir nachlesen, in Matthäus 21, Vers 9, da haben sie auch Jesus als Sohn Davids bezeichnet und da haben die dann wirklich damals wirklich gedacht, ja, jetzt kommt Jesus und jetzt macht er seine weltliche Herrschaft oder beginnt er seine weltliche Herrschaft. Das hatten die damals vor Augen. Und als es dann vielleicht anders kam, dass Jesus so gar nicht so ihrem Bild entsprochen hat, dann hat sich vielleicht die Meinung des Volkes genau ins Gegenteil umgekehrt und haben sie nach einer Woche oder nicht mal nach einer Woche gerufen, kreuzige ihn. Da sehen wir manchmal, wie schnell sich Menschen verändern oder vielleicht nicht bereit sind, mal weiterzudenken. Wir haben immer unsere Kategorien so, das ist unser Rahmen und in dem denken wir. Aber der Rahmen Gottes ist manchmal viel, viel größer. Und es ist gut, wenn wir immer wieder manchmal auch drüber nachdenken und nicht gleich sofort sagen, so, hat eben nicht funktioniert, muss halt nicht, oder ist halt, Jesus ist ein Versager oder ich weiß vielleicht besser wie Jesus. So kommen manchmal einem Gedanken auf, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Aber weil Jesus viel höhere Gedanken, viel weitere Gedanken hat und viel, viel weiter denkt und viel, viel besser weiß, was in der Zukunft noch alles kommen wird, macht er manche Dinge so, dass es eben manchmal für uns unangenehm ist. Aber da komme ich nachher nochmal drauf. Also Jesus war dieser Verheißene aus dem Alten Testament, dieser verheißene Sohn Davids, der das Königtum aufbaut. Und wenn wir jetzt nun uns vielleicht Gedanken machen, ja, was ist nun das Reich Gottes? Dann sehen wir, dass Jesus nicht ein weltliches Reich aufgebaut hat, sondern ein geistliches Reich. Und deswegen ist es für ihn auch gar kein Problem, heute hier zu sein und trotzdem zur gleichen Zeit auf der ganz anderen Welt auch zu sein. Dass er zur gleichen Zeit, ich weiß jetzt, 7 Milliarden Menschen auf einmal kennt, ihnen begegnen kann, ihnen nahe sein kann. Das sind Dimensionen, die unser Denken immer wieder sprengen. Aber Gott kann das. Jesus kann das. Deswegen ist er auch Gott. Und deswegen ist es auch gut, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Dann wäre es ja irgendwo begrenzt auf Deutschland oder sonst müsste er sein ganzes Engel herholen und sämtliche Soldaten niedermachen und dann ein weltliches Reich aufbauen. Aber ich glaube, das wäre nicht so gut. So wie es gemacht hat, war ich, glaube ich, schon besser. Dass er ein geistliches Reich aufgebaut hat, dass er ja jedem Einzelnen nahe sein kann. Sonst, wenn er hier irgendwo körperlich wäre, dann müsste er irgendwo einen Sitz haben, was weiß ich, vielleicht in Jerusalem, hätte er dann seinen Tempel oder sein Schloss oder seine Residenz. Die wäre dann ganz vielleicht ganz toll und prachtvoll, aber hätten wir da alle Platz? Könnten wir da alle hingehen? Ich glaube, wenn man so große Versammlungen sieht mit mal ein paar hunderttausend Leute oder vielleicht mal ein paar Millionen, das ist schon gigantisch. Aber wo wollen wir dann hin, wenn vielleicht 1 Milliarde kommen wollen? Also wir sehen sehr schnell, wenn wir das auf weltliche Maßstäbe umsetzen, das Reich Gottes, dann kommen wir einfach an unsere Grenzen. Und deswegen ist es gut, dass es ein geistliches Reich ist, dass es nicht ein Reich von dieser Welt ist, sondern eins, was unser sichtbares Auge einfach, das, was wir hier so sehen, materiell sehen können, dass es das einfach übersteigt und deswegen so allumfassend sein kann. Und deswegen ist es auch nicht so einfach zu sagen, jetzt hier ist das Reich Gottes oder da ist das Reich Gottes. Und aber das müssen wir auch nicht. Das ist die Sache vom König, zu wissen, wer in seinem Herrschaftsbereich lebt. Wir hier in Deutschland haben ja ein Einwohnermeldeamt, oder wo es, wenn man Eltern wird, wenn Kinder auf die Welt kommen, dann wird es dokumentiert. Hier, die Eltern haben das und das Kind auf die Welt gebracht und es hat den und den Namen. Da weiß man genau, aha, der gehört zum Volk der Deutschen. Und der Die Regierung hat dann die Möglichkeit, diesem Volk Gutes zu tun oder auch weniger Gutes. Ich denke, die Ziele unserer Regierung, wenn man das so überlegt, die wollen zwar wahrscheinlich schon sehr gut machen, aber weil sie halt auch nur Menschen sind, können sie nicht alles perfekt. Und weil sie manchmal auch von den Zielen Gottes abweichen, dann können sie es nicht perfekter machen. Es wird immer ein Flickwerk sein und immer mehr oder weniger schlecht sein oder gut sein. Halbwegs gut. Deswegen werden auch unsere Gesetze immer wieder ständig geändert, weil sie immer wieder an neuen Situationen angepasst werden müssen, weil neue Sachen auftauchen. Dinge, die man vorher nicht beachtet hat, sind plötzlich, entwickeln sich und dann muss man plötzlich reagieren. Ja, man muss das noch anpassen und jenes noch anpassen und da noch und dort noch. Und wenn man hier auf der Welt Gerechtigkeit sucht, ich glaube, da werden wir immer wieder das feststellen, dass es wirklich die Gerechtigkeit nicht gibt. Sondern immer nur vielleicht eine momentane, aus einer bestimmten Sicht heraus die Gerechtigkeit gibt. Oder auch so, wie es manche Rechtsanwälte wohl sagen würden, man muss gucken, welchen Spielraum lässt das Gesetz zu. Wie muss man das jetzt verstehen? Und da kann man als mit dem normalen Verstand dann wirklich sagen, ja, ich begreife das nicht. Das Juristendeutsch. Deswegen sind auch manche Verträge so komisch formuliert, dass er als normal denkender sagt, was soll der Blödsinn, was die da schreiben? Aber das ist einfach nur wegen unserem Rechtsstaat, damit nicht hinterher einer kommen kann und sagen, hier, bitte. Oder dass die Versicherung dann eine Möglichkeit haben sollten, wir zahlen nicht wegen, hier, steht doch da. Klar, deutlich. Ja. Aber so ist eben unsere Welt. Aber das Reich Gottes ist perfekt. Und er herrscht, Jesus herrscht darüber, über das Volk. Und wer zum Volk Gottes gehört, das weiß er. Wir können es zum Teil auch sehen, weil man entsprechend auch der ein oder andere was sagt. Ja, ich gehöre zu Jesus, ich gehöre zum Volk Gottes. Und der andere sagt, vielleicht ein wenig, gehört vielleicht trotzdem dazu. Und mancher sagt vielleicht was und gehört aber gar nicht dazu. Aber es ist nicht unser Auftrag, das zu beurteilen, sondern das ist der Auftrag Gottes. Er beurteilt es. Und wir brauchen das nicht. Genau. Und wenn wir jetzt nun überlegen, wie man in dieses Reich reinkommt. In Lukas 18, Vers 17 heißt es, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und ich habe noch ein paar andere Verse rausgesucht. In Matthäus 19, Vers 24. Nochmal sage ich euch, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Matthäus 21, 31. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, ich sage euch, Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Und das sagte er damals zu frommen Leuten. Markus 10, Vers 23. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Es gibt viele solche Passagen, wo es zeigt, dass es nicht ganz so einfach ist, in das Reich Gottes zu kommen. Und auf der einen Seite ist es schwierig, auf der anderen Seite aber ganz einfach. Denn hier heißt es, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt, wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Also wenn man so Kinder hat, da kann man ja eine große Anforderung stellen. Die können weder einen komplizierten Bruch machen, noch können die irgendwelche, was weiß ich, komplizierten mathematischen Probleme lösen. Aber eins haben die Kinder uns voraus, uns Erwachsenen zum Teil. Sie sind einfach da und glauben. Sie vertrauen. Wenn man ihnen was sagt, dass es richtig ist. Und handeln danach. Und sie sagen nicht wenn und aber und es könnte sein und vielleicht und wie wäre es. Das haben die Kinder einfach in der ersten, wahrscheinlich in der ersten Emotion gar nicht dabei. Sondern sie sind begeisterungsfähig und freuen sich. Und nehmen das einfach an, was man ihnen gibt. Und das zweite ist, man muss es, also das eine ist, dass man muss es annehmen. Ich habe da noch ein, genau, ich habe da noch was rausgesucht. Und zwar das Gespräch von Jesus mit dem Nikodemus in Johannes 3. Da kommt ein Nikodemus, ein Pharisäer, von dem es noch heißt, dass er einer der Obersten ist von den Juden. Also vielleicht auf unsere heutige Zeit recht übertragen, wäre das vielleicht ein, was weiß ich, ein Bischof oder vielleicht sogar ein Kardinal, jetzt wenn man in der katholischen Kirche ist. Oder sonst irgendein hoher religiösen Würdenträger. Einer, der vielleicht auch ein Professor der Theologie, könnte man vielleicht auch nehmen. Und der kommt zu Jesus und sagt, wie guckt man in das Reich Gottes? Und da kriegt er eine relativ einfache Antwort. Wisst ihr noch, was Jesus da sagte? Ihr müsst von neuem geboren werden, genau. In das Reich der Deutschen werde ich dadurch reinkommen, oder in das Volk der Deutschen, indem dass ich von deutschen Eltern geboren werde. Dann bin ich Deutscher. Und wenn ich jetzt Reich Gottes Kind werden will, dann muss ich auch da hineingeboren werden. Wir sind das nicht automatisch. Und das ist das, was manchmal so ja auch für Verwirrung sorgt. Vor allem ist das der Punkt, wo mich eigentlich am meisten irritiert, wenn ich mit Katholischen und Evangelischen zum Teil rede. Ja, ich bin ja getauft, dann bin ich also auch Teilnehmer des Reiches Gottes. Bürger des Reiches Gottes. Und das finde ich eben nicht so. Denn ich persönlich selber habe das damals auch miterlebt, als ich in der katholischen Kirche groß geworden bin. Ich habe alles gemacht, was mir nötig war, war sogar Ministrant, habe die Sache sogar ernst genommen, habe Kommunionunterricht gehabt, ich habe Firmenunterricht gehabt. Und trotzdem habe ich irgendwo gewusst, ich habe keine Beziehung zu Gott. Ich weiß zwar, da ist einer, da ist ein Gott, der, oder ein Jesus, der die Welt gerettet hat oder retten will, aber irgendwo hatte ich da keine solche Beziehung dazu. Bis zu einem Tag, wo mich der Heilige Geist dann direkt angesprochen hat durch ein Lied. In dem Lied, nämlich Flügel der Morgenröte, da wird es aus dem Psalm 139 so ein bisschen beschrieben. Ich kann überall nachgehen, ich sage es jetzt auf Schwäbisch, und Gott ist trotzdem da. Und das war mir dann so bewusst, egal was ich tue, Jesus sieht mich. Und es war jetzt die Frage an mich, will ich in Zukunft mit Jesus leben oder ohne ihn? Und da habe ich mir gedacht, in der Ewigkeit will ich eigentlich im Himmel sein. Weil ich denke, das ist ein toller Ort, wo man sein kann. Und wenn Jesus mich liebt, dann kann ich ihm ja auch vertrauen. Und so habe ich diesen Schritt gewagt und habe gesagt, ja, okay, ich möchte es mit dir probieren. Und habe Jesus aufgenommen. Und dann noch die zweite Bedeutung. Jetzt bin ich, habe ich Jesus aufgenommen, habe ich ihm vertraut, dass er am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Dann muss ich noch in diesem Bereich leben. Jesus sagt zu diesem Nikodemus, du musst von neuem geboren werden, durch Wasser und Geist. Dann wirst du das Reich Gottes sehen oder ererben. Und diese Bekehrungsphase, das ist das, was damit gemeint ist. Dass ich erkenne, ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich habe das eine oder andere falsch gemacht. Und wenn man was falsch macht, wenn ich jetzt so an den Hoeneß denke, ja, der hat was falsch gemacht, hat es eingesehen und jetzt ist er verurteilt worden. Und jetzt muss er ins Gefängnis. Und kann seine Strafe abbüßen. Aber die Strafe, die wir vor Gott haben, die können wir nicht abbüßen. Da reicht nicht 3 Jahre Gefängnis oder was weiß ich, was man vielleicht machen oder vielleicht für eine Strafe haben könnte. Aber wir haben das Schöne, Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Er ist deswegen extra hier auf diese Welt gekommen. Der König dieser Welt kommt hierher in die Begrenztheit des menschlichen Lebens und will einen Weg schaffen, damit wir eine Vergebung haben, damit wir zu Gott kommen können. Und das ist das Schöne, dass Jesus das vollbracht hat am Kreuz. Er, der Einzige, der nie eine Sünde getan hat, der perfekt, der vollkommen war, Er stirbt stellvertretend für uns am Kreuz. Und wer das annimmt und wer das glaubt, der, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Ich will das annehmen. Der kann von Neuem geboren oder der wird von Neuem geboren. Von Wasser und Geist, das eine ist das Wasser, die Reinigung, dass ich neu gemacht bin, dass meine Schuld alles abgewaschen ist, dass ich jetzt zu den Heiligen gehöre. Und der Geist, der diese Neugeburt dann in mir schafft, dass ich wirklich jetzt Bürger sein darf des Himmelsreiches. Und das ist das Schöne. Auf der einen Seite ganz einfach, man muss es nur annehmen. Auf der anderen Seite gibt es aber so viele Hindernisse, die uns zurückhalten wollen. Vorhin haben wir von Reichtum, von Klugheit, Schönheit, da können wir so viele Dinge bringen, die uns vielleicht abhalten wollen davon, dass wir zum Reich Gottes gehören. Vielleicht auch Bequemlichkeit. Oder die Angst, ich müsste mich ja dann vielleicht outen und sagen, ja, ich gehöre zu Jesus, ich glaube ihm. Und wenn ich jetzt nun Bürger dieses Reiches geworden bin, dann bedeutet das immer noch das, dass man in dieser Herrschaft, in diesem Herrschaftsbereich leben soll. Wenn ich das nochmal übertragen möchte vom Herrschaftsbereich der Welt, wenn wir jetzt deutsche Bürger sind, haben wir bestimmte Pflichten, wir haben bestimmte Rechte. Auf der einen Seite sollen wir unsere Steuern zahlen, auf der anderen Seite gab es vor kurzem noch die Wehrpflicht. Da hieß es, jeder junge Mann im gewissen Alter muss Wehrdienst leisten, beziehungsweise Ersatzdienst machen. Das war so Gesetz und das musste man so befolgen. Wer es nicht gemacht hat, wurde verknackt oder musste Strafe zahlen. Es gibt bei uns in Deutschland die Schulpflicht, das heißt, alle Eltern müssen ihre Kinder in die Schule schicken. Da gibt es keine Möglichkeit, dran vorbeizukommen. Wer es nicht macht, macht sich schuldig. Und auch so ist es, wenn wir zum Reich Gottes gehören, haben wir gewisse Rechte und gewisse Pflichten. Auf der einen Seite haben wir das Recht, wir dürfen, wenn wir einmal sterben, bei Gott im Himmel sein. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir hier auch ja unseren Teil dazu beitragen sollen. Und ich denke, wir haben heute Morgen durch den Martin auch ein bisschen von dem mitbekommen, was es heißt, wenn der ein oder andere im Reich Gottes mitarbeitet. Dass man dann guckt, wo ist mein Bereich, wo kann ich meinen Dienst tun? Was kann ich machen? Und da finde ich das manchmal so schade, dass so viele Menschen diesen ersten Schritt tun. Sie werden Bürger des Reiches Gottes, aber dann im zweiten, in diesem Leben, dann doch manchmal stecken bleiben. Und dann nicht so viel machen oder viele Ausreden haben. Es gibt bestimmt ungünstige Voraussetzungen. Aber wenn ich bedenke, dass manche in den muslimischen Ländern, im Iran, im Irak, da bekehren sich Moslems zu Christen und wissen genau, wenn ich mich jetzt bekehre und mich jetzt da oute und sage, ich gehöre zu Jesus, muss ich damit rechnen, dass mich meine Familie verstößt, dass ich vielleicht sogar noch umgebracht werde oder dass ich das ist so ziemlich das Extremste, was es gibt. Dass ich damit rechnen muss, dass ich ins Gefängnis komme, dass ich vielleicht in ein Straflager komme oder was auch immer. Und trotzdem sagen so viele, es lohnt sich, dran zu bleiben und reinzukommen in dieses Reich. Und dann seinen Teil dazu beizutragen, damit dieses Reich wachsen kann. Und das ist ja auch das, worum es im Vater Unser geht. Dein Reich komme. Und das wünsche ich mir, dass das Reich Gottes immer mehr kommt. Zum einen in mir, dass es in mir immer mehr wächst und immer mehr Gestalt gewinnt, und zum Zweiten in der Welt, dass neue Bürger dazukommen in dieses Reich Gottes. Und es ist schön, dass ich meinen Teil dazu beitragen darf, und ich möchte jetzt noch in Anbetracht der Zeit, es ist so umfangreich, nur noch auf eins eingehen. Wenn wir zu Gott kommen, und wenn wir dieses Bürgerrecht annehmen, und da möchte ich jetzt einfach mal noch die Verse Epheser 2, 8 bis 10 lesen. Vielleicht kannst du noch ranwerfen. Epheser 2, 8 bis 10. Die Verse sind in letzter Zeit schon ein paar Mal gesagt worden. Also ich habe hier eine moderne Übersetzung. Denn durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Aber selbst dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf die guten Taten einbilden. Gott hat etwas mit uns gemacht. Wir sind sein Werk, durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon immer mit uns vorhatte. Diese Verse stelle ich mir immer wieder in meinem Kopf vor und denke drüber nach. Und dann merke ich, ja, es ist wirklich so. Durch eigene Werke, durch das, dass ich sage, ja, ich bin ja ein toller Mensch, ich spende so viel und ich mache dies, mache jenes. Da können wir bei Gott keinen Eindruck schinden. Wir können nur Eindruck schinden, indem dass wir uns ihm zur Verfügung stellen und das machen, was er schon zuvor vorbereitet hat. Weil dann funktioniert es wirklich wunderbar. Wenn wir vielleicht das Reich Gottes uns vorstellen wie eine große Firma. Da gibt's einen Chef, der hat das tollste Produkt der Welt. Das ist einfach genial. Das hat gar keine Nachteile, nur Vorteile. Nämlich das ewige Leben. Und dieser Chef, der überlegt sich, wie kann ich dieses Produkt am besten verbreiten. Da gibt's verschiedene Abteilungen, Marketingabteilung, da gibt's eine Produktionsabteilung und was auch immer. Und wenn die Strategien, die ein Chef, wenn die ganz gut sind und die an die entsprechenden Ressortleiter und an die Abteilungsleiter dann weitergereicht wird und jeder einzelne Mitarbeiter seinen Teil dazu beiträgt, dann wird es wunderbar. Und dann flutscht es einfach. Und dann macht es auch richtig Spaß, da mitzuarbeiten. Aber wie es in vielen Betrieben manchmal so ist, da hat man super Mitarbeiter und hat weniger gute Mitarbeiter. Und da gibt's auch manchmal ganz faule dabei. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen ermutigen kann, zu diesen voll motivierten, tollen Mitarbeitern zu gehören. Oder auf der anderen Seite für diejenigen, die noch nicht Bürger dieses Reiches sind, euch Mut zu machen, diesen Schritt zu wagen. Ja zu sagen zu Jesus und sagen, okay, ich will mit dir gehen, ich will bei dir sein, ich will auch in der Ewigkeit bei dir sein. Das Reich Gottes fängt jetzt an. Wir können jetzt schon damit leben. Und es wird in der Ewigkeit erst noch richtig losgehen. Und das wünsche ich uns. Dass wir vorankommen im Reich Gottes, dass das Reich wächst in euch. Und vielleicht auch durch euch. Dass ihr am einen oder anderen noch sagen könnt, hier, ich habe etwas erlebt. Da gibt es jemanden, der mich ganz, ganz doll lieb hat, der mir geholfen hat, der mich vielleicht geheilt hat, der mir Trost gegeben hat, der mich motiviert hat. Oder was auch immer. Wir brauchen keine großen theologischen Vorträge halten. Sondern einfach nur das erzählen, was wir mit Jesus erleben. Wir sollen Zeuge sein, sagt Jesus. Und wenn wir das umsetzen, dann können andere auch davon erfahren. Und was die aber damit machen, das ist nicht unsere Sache. Ob die sich gewinnen lassen oder ob sie vielleicht gehindert werden durch ihren Reichtum, durch ihre Bequemlichkeit oder was auch immer. Davon sollten wir uns nicht niederdrücken lassen, wenn die Leute um uns herum das nicht so sehr oder so gut hören wollen und nicht so sehr drauf anspringen. Aber es ist trotzdem unser Teil, denen das zu sagen. Und da wünsche ich uns viel Mut und Kraft, da gute Erfahrungen zu machen, dass das Reich kommen kann. Amen.